Das ist ein schönes Bild, wenn man sie so sieht an diesem wunderbaren Sommersonntag. Ich war gerade noch drüben, freue mich immer bei den vielen Kindern in der Übertragung, den Eltern und den Kindern, die da drüben hören. Wenn wir uns versammeln, dann wollen wir vor dem ewigen Gott stehen. Paulus schreibt einmal, alle Ehre in der Gemeinde gehört dem, der überschwänglich tun kann. Überschwänglich tun kann über alles, was wir bitten und verstehen. Wir wollen mit dem Lob Gottes beginnen. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Wir haben auch zu danken über so viele Erhörungen unserer Gebete und über sein wunderbares Führen. 238, die Verse 1 bis 4. Wir wollen beten. Ach Herr, unser Gott, das soll nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. Wir haben ja so viel Grund, dir zu danken. Du umgibst uns von allen Seiten und wir sind oft blind für deine Nähe, taub für dein Reden. Und doch wissen wir genau, wie du auch in den schweren Stunden immer da warst. Auch da, wo wir dich betrübt und dein Wort gebrochen haben. Du bist uns nachgegangen mit unendlicher Liebe. Wir wollen dir heute auch danken für diese Welt, die du so wunderbar geschaffen hast, für unser Leben. Aber wir wollen doch an diesem Tag mehr hören, was du uns gibst. Jetzt gib uns Verständnis, Glauben. Wecke uns das Ohr zum Hören deines Wortes, dass wir neu gekräftigt werden in der Gemeinschaft mit dir. Und gib doch, dass jeder hier unter uns oder wer das auch über die Kassetten hört, ganz neu an dich glaubt und dir vertraut. Wir danken dir, lieber Herr, dass das wahr ist und gilt, was du uns in deinem Wort zusagen lässt. Und wir wollen dir jetzt auch in der Stille all das bekennen und sagen, was nicht recht war, was uns leid ist, was wir von dir nur vergeben bekommen können. Wir wollen in der Stille beten. Das Blut deines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Dank sei dir dafür. Amen. Und dann freuen wir uns, dass heute Renate Kübler am Klavier spielt, zuerst die Allemande von Händel. Sie haben immer wieder in unserer Gemeinde sicher auch den Namen Martina Bastian gehört. Wir freuen uns, dass sie heute im Gottesdienst ein Wort sagen wird. Ich möchte aber dazu doch noch ein paar Erklärungen geben. Sie war hier im Kreis junger Erwachsener und sie interessiert das sicher, wie Gott das macht mit der Berufung. Da fällt kein goldener Zettel vom Himmel runter oder man hört nicht überirdische Stimmen, sondern es waren die Mitglieder dort im Kreis, die zu Martina Bastian damals sagten, nach ihrer Bibliothekarsausbildung, möchtest du nicht nach Nairobi gehen? Wir haben gehört, die suchen dort eine Bibliothekarin. Und es hat sich bald herausgestellt, dass die Martina Bastian, sie kann ja kurz weghören, große Gaben hatten. Die Afrikaner sagen, das brauchen wir, diese ruhige Art, diese fachliche Kenntnis. Und sie hat sich dann, weil sie auch Französisch kann, nach Bangui schicken lassen, in der Zentralafrikanischen Republik, wo eine große evangelikale Hochschule errichtet wurde. Das ist dieses verlassene Gebiet der Welt, wo der Kaiser Bokassa war, von dem man sagt, dass er auch Menschenfleisch nicht verachtet hat und in einem goldenen Bett geschlafen habe. Die Martina hat aber nicht im goldenen Bett geschlafen, sondern in einer schlechten Hütte auf einer Falle und hat dort unten diesen Afrikanern über Jahre hinweg, insgesamt waren es in Afrika 5 Jahre, einen großen Dienst getan, die Bibliothek aufgebaut. Und sie ist jetzt zu einem 2-jährigen theologischen Studium in All Nations College in London, hat uns gerade in einem Praktikum auch im Waldheim geholfen, geht jetzt nochmal für ein Jahr nach England zurück, um dann als Lebensberuf nach Afrika zu gehen, um dort einheimische Bibliothekare auszubilden. Frau Bastian, bitteschön.
Ja, die meisten Menschen in der Zentralafrikanischen Republik, wo ich in den letzten 3 Jahren gearbeitet habe, leben in ständiger Angst. Und zwar in der Angst, dass ihnen jemand anderes etwas Böses antun könnte. Und sie haben auch allen Grund dazu. Denn in der Zentralafrikanischen Republik, ja, da ist es zum Beispiel so, dass beim Tod eines Menschen, der wird nicht einfach so hingenommen, sondern die Angehörigen des Verstorbenen, die suchen einen Medizinmann auf und der sagt ihnen dann den Namen dessen, der schuld an dem Tod sein soll und belegt ihn auch gleich mit einem Fluch. Und so leben die Menschen ständig in der Angst. Und nur der Glaube an Jesus Christus, der den Tod überwunden hat, kann diese Angst überwinden und diesen Teufelskreis durchbrechen. Und ich habe es erlebt, wie ein Gemeindeglied der Gemeinde, wo ich war, die Fetische, die Amulette, die ja ihm ein Kollege in den Schreibtisch gelegt hat, wie er die zum Pfarrer brachte und zu den Ältesten der Kirche, um sie zu verbrennen. Und das war wirklich ein großes Zeugnis seines Glaubens an die Macht Jesu. Und das machen nicht alle Christen. Dazu gehört ganz schön viel Mut. Ja, und wir haben für ihn gebetet. Und es war sehr schön für mich, dies zu erleben, weil es nämlich auch viele Christen gibt, die immer wieder zu ihren alten Religionen zurückkehren. Und oft fehlt da den Pfarrern dann eine gute Ausbildung. Manche haben überhaupt keine Ausbildung, um ihre Gemeinden recht zu betreuen. Und aus diesem Grund möchte ich auch wieder nach Afrika zurückkehren, um dort in der theologischen Ausbildung mitzuhelfen, so wie ich es in den vergangenen Jahren gemacht habe. Und es war sehr schön für mich, dass ich jetzt einige Wochen hier in der Gemeinde sein konnte und vielen von Ihnen persönlich zu sehen. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass viele mich dem Namen nach kannten und zu sehen, dass auch viele treu für mich gebetet haben. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre treue Unterstützung in den vergangenen Jahren. Und ich möchte Sie auch bitten, in der nächsten Zeit an mich zu denken, weil ich nämlich jetzt im letzten Jahr meiner Bibelschulausbildung mich entscheiden muss, wohin ich gehen will, wohin Gott mich schickt. Ich weiß, dass ich wieder nach Afrika zurück möchte, aber der Bedarf an Bibliothekarinnen scheint groß zu sein und die Entscheidung, wohin zu gehen, welchem Ruf zu folgen, wird nicht leicht sein. Vielen Dank.
Es ist schön, wenn man dann weiß, für wen man betet. Und ich möchte immer auch sagen, wenn das viele Namen sind, lassen Sie sich nicht verwirren, sondern dann müssen Sie eben die Gebetskärtchen nehmen und immer wissen, die Missionare sind sehr, sehr einsam. Sie verlassen Familie, auch viel immer von der Mutter Bastian, die ihre Tochter ziehen lässt. Und die Freundschaft verlässt man und dann ist umso wichtiger, dass man dahinter steht und das wollen wir. So, jetzt hören wir nochmal Renate Kübler, Präludium und Fuge in E-Dur. Da sind so viele Schwarze dabei, wenn ich E-Dur höre.
Von Johann Sebastian Bach. Thank you.
Und nun singen wir miteinander das schöne Lied »Alles ist ein Gottes Segen«, wie man einen Heldenmut hat, wenn man Gott vertraut, vom Lied 300, die Verse 1 bis 3. Wir können leider unsere Abrahamsgeschichte nicht so gründlich behandeln, wie man es in einer Bibelstunde tun würde. Wir kommen heute an 1. Mose 18. 1. Mose 18, Vers 1 bis 15. Und der Herr erschien Abraham im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß. Die richtigen Camper, manche haben da ganz neue Erfahrungen gerade, die wissen, dass es im Zelt eigentlich damals keine richtige Tür gab. Das heißt, also da, wo man so das Zelt aufschlägt, ist natürlich nur ein Übersetzungsproblem. Als der Tag am heißesten war und als er seine Augen aufhob und saß, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Türe seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, hab ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum, und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labe, danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen: Tu, wie du gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Eile und menge drei Maß feinstes Mehl, knete und backe Kuchen. Er lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knecht. Der eilte und bereitete es zu, und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes, und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen, und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah? und spricht: Meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, und diese Zeit will ich wieder zu dir kommen, übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach: Ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht. Liebe Schwestern und Brüder, jetzt möchte ich Ihnen natürlich nicht wehtun, aber es ist schon so, bei uns in unserem Christenstand ist das oft so eingefahren, so traditionell. Oder haben Sie ganz neue, frische Erlebnisse im Glauben? Solche ähnlichen Geschichten, wie Gott Ihnen seine ganze Macht und Größe demonstriert hat. Ich habe ja oft den Eindruck, bei uns sei das sicher der Grund, warum viele Menschen nicht zum Glauben kommen, dass die, die Christen sind, gar keine fröhlichen Leute sind. Da merkt man gar nichts von dem, was ihr Leben reich macht. Im Gegenteil, das sind verkrampfte Leute, eingeengt, verzwungen. Die haben immer ein ernstes Wort auf den Lippen. Und man spürt gar nicht dieses Beglückende, was sie empfinden. Wir waren vor Jahren einmal auf einer Freizeit und dort war eine Familie dabei aus der Backnanger Gegend und fiel gleich am ersten Tag auf, mit den Leuten ist was ganz Besonderes. Er war in seiner Freizeit Volleyballtrainer im Sportverein, aber solche fröhlichen Christen, und wir haben nachgefragt, und der Grund war, sie standen erst wenige Monate im Glauben. Sie waren durch eine Zeltevangelisation zum Glauben gekommen. Bitte alle, die jung im Glauben stehen, lassen Sie sich in Ihrer Freude nie beeinträchtigen. Lassen Sie sich nie dämpfen, ihr jungen Leute. Behalte diese Vitalität. Gestern bekam ich ein Blatt in die Hand von einer christlichen Gruppe. Dort erzählt ein Prokurist: Ich bin Christen begegnet, in deren Gesprächen nichts Beengendes war. Vielmehr erlebten wir eine unerwartete Erweiterung unseres Horizonts, als wir anfingen, die Bibel zu lesen. Jesus Christus wurde die Mitte unseres Lebens. Seitdem empfangen wir jeden Tag als neues Abenteuer, wie er uns führt, wie er in Krisen Geborgenheit schenkt, und die Gewissheit, dass uns nichts aus seiner Hand reißen kann. Tatsächlich, wenn man mit Gott lebt, das ist ein Abenteuer. Jeder Tag ist voller Entdeckungen, die man machen kann. Und dann möchte man sagen, wie jener Volleyballtrainer es damals zu uns sagte: Mich reuen nur die vielen Tage, die ich ohne Jesus gelebt bin. Also ein fröhliches Christenleben kann es nur geben oder gar kein Christenleben. Freude, Erfahrungen zu machen mit dem lebendigen Gott, wie er einen führt auf Schritt und Tritt, wie er einen beglückt, wie er hilft, wie er Schutz gibt und Freude. Mein erster Punkt heute, wie man Gott, wo man Gott begegnen kann, wie und wo man Gott begegnen kann. In England gibt es einen Satiriker, einen, der solche bissigen Kommentare schreibt. Das ist ein Mitarbeiter des berühmten und bekannten satirischen Organs Punch. Und dieser Malcolm Muggeridge hat immer so das treffende Wort gehabt, weil er auch so gut mit der Feder ist und auch manchen Politiker zum Zittern bringen kann, wurde einmal am Flughafen Heathrow von den Sicherheitsbehörden gefragt, ob er Waffen dabei hat. Und dann hat er gesagt, ja. Dann zog er seinen Kugelschreiber raus. Das war seine Waffe, mit der er die Menschen zum Zittern bringt. Dieser Malcolm Muggeridge hat ein Buch geschrieben: Gott ist mir auf den Fersen. Gott ist mir auf den Fersen. Ja, wo? Ein Mann, der mitten im Leben steht, wenn er an seinem Schreibtisch sitzt, wenn er mit Freunden diskutiert, im Geschäftsleben: Gott ist mir auf den Fersen. Rechnen Sie jetzt, so frage ich Sie, auch damit, dass Gott Ihnen unmittelbar auf den Fersen ist. Unmittelbar. Mitten in Ihrer Arbeit, in Ihrer Freizeit, im Urlaub, Gott ist Ihnen auf den Fersen. Das erzählt ja die Bibel. Und nicht bloß beim Abraham. Es war ja ein heißer Tag. Bei uns wird es heute nicht ganz so heiß, waren sicher über 42 Grad. Und er saß dann in dem Schatten, den noch sein Beduinenzelt warf. Und lassen Sie mich das ganz respektvoll von Abraham sagen, er döste vor sich hin, wie man das unter Mittagshitze dort tut. Und dann sieht er die Gestalten. Aber wie Abraham diese drei Männer aussieht, fährt er auf wie der Blitz. Und dann rennt er herum und er wirft sich vor diesen Männern auf den Boden. Die höfische Sprache des Orients in Ehren, aber das geht noch weit darüber hinaus, wie er sagt, ich bin euer Knecht und das Wasser ist ja so kostbar, aber er holt das Wasser und lässt es holen zum Füße waschen. Und dann sagt er, nur ein bisschen Brot, bescheiden in seiner Gastfreundschaft. Aber wissen Sie, was der Bissen war? Das beste Kalb, das er findet aus der Herde. Wer würde das tun? In dieser großen Eilfertigkeit überschlägt er sich schier. Und die Sarah war ja eine patente Frau, aber er treibt sie zur Eile an und sagt, komm Sarah, eile, knete, backe Kuchen. Alles muss schnell gemacht werden, damit diese Gäste ein gutes Mahl bekommen. Ich habe das vor Jahren einmal bei einem Besuch erlebt in Rumänien. Meine Frau und ich, wir wurden da zum Essen eingeladen. Und da wurde uns auch serviert und die ganze Familie stand um den Tisch herum. Das hat man natürlich leicht verstanden, weil die nichts zum Essen hatten. Aber das ist dann fast schwierig, wenn man so essen muss und die anderen stehen alle da. So stand der Abraham da, aber da war es nicht, weil er darauf wartet, ob noch was übrig bleibt, sondern weil er wirklich der dienstbeflissene Knecht sein will. Und mitten in seiner Gastfreundschaft begegnet er Gott. Verstehe, wer es will. Die Bibel sagt, mitten in deinen alltäglichen Pflichten, mitten in dieser Welt begegnet man Gott durch Menschen, die einem begegnen. Der Hebräerbrief sagt ja, manche haben ohne ihr Wissen bei der Gastfreundschaft Engel beherbergt. Aber es geht noch weiter, dass Gott durch Menschen uns begegnen will, auch durch die Verpflichtungen. Bei der Gastfreundschaft ist ja so, dass man auch vielleicht manchmal ein wenig seufzt und sagt am dritten Tag, ist genug, nicht? Da stinkt der Gast und so. Also jetzt reicht's. Aber in der Bibel wird gesagt, wo Liebe in den alltäglichen Dingen sichtbar wird, da begegnet uns Gott. Da sucht er uns. Und das ist mir zuerst einmal ganz wichtig, weil wir oft Gott suchen, indem wir aus unseren alltäglichen Verpflichtungen flüchten und meinen, wir müssen uns irgendwie zurückziehen von der Welt und wir müssen Gott wo ganz anders suchen, über der Welt. Jesus selber ist ja durch diese Welt gegangen. Er hat den Raum seines Lebens genommen von Nazareth und Kapernaum und Jerusalem, der ihm mit seiner Geburt zugewachsen war. Und für mich ist das heute Morgen bestürzend in der Predigt. Und ich muss es Ihnen so sagen. Das ist ein Trick vom Teufel, wenn Sie immer wieder meinen, Sie müssen Ihrem schwierigen Leben mit seinen komplizierten Beziehungen entfliehen, um das Leben zu haben. Wir wollen immer den Rausch des Lebens. Ich möchte doch leben. Und dann wollen wir über alle Stränge schlagen, alles vergessen, was uns einengt. Wir meinen immer, das Leben liegt doch da, wenn ich nochmal ganz neu beginnen kann, wenn ich alles zurücklasse, was mich einengt. Macht man meine Krise in der Ehe sein, wenn alles so im Alltag läuft, wenn die Kinder es nicht mehr aushalten bei den Eltern, wenn in unserem Beruf das so schwierig ist mit Kollegen. Und Gott will mir dort begegnen, wo es so schwierig ist. Bei Abraham war es nicht leicht. In der heißen Sonnenglut, in der Steppe zu sitzen. Dort sucht ihn Gott.
Dort ruft er ihn, dort begegnet er ihm, dort segnet er ihn. Wir wollen das Leben nehmen mit seinen ganzen engen Begrenzungen, so wie Jesus nicht mehr gesucht hat als den Raum, den ihm Gott mit seiner Geburt gab. Aber dort hat er die ganze Herrlichkeit Gottes offenbart. Wo begegnet mir Gott? In dem engen Rahmen meines Lebens. Und dort darf ich Erfahrungen mit ihm machen. Gott ist da. Ich darf ihn finden. Ich muss nicht weg, ich muss nicht einen anderen Beruf ergreifen, ich muss nicht ganz andere Dinge tun, sondern in meinem Geschäft, in meinen Berufsaufgaben, in meinen engen Begrenzungen begegnet mir Gott und ruft mich. Das Zweite, Gott mutet uns viel zu. Wann hat eigentlich Abraham gemerkt, dass diese Männer keine normalen Leute waren? Sie sahen aus wie normale Leute, aber das geht ja immer wieder so, auch wenn wir in diesem Buch lesen. Plötzlich merken wir, das ist nicht ein normales Buch, obwohl wir genau sehen können, wie das in Möhringen gedruckt wurde, durch welche Druckmaschinen das durchging. Da redet Gott mit mir. Das mögen äußerlich Menschen sein, die mich trösten, mit denen ich meine Not bespreche. An was hat denn Abraham gemerkt, dass Gott mit ihm redet? Weil Gott immer den Finger auf die wunden Stellen unseres Lebens legt. Abraham hätte von sich aus das ja gar nicht zur Sprache gebracht. Das hat ihn so lange belastet und ihm viele schlaflose Nächte bereitet, dass das sich nicht erfüllt hat, was eigentlich ihn ja über Jahrzehnte bestimmte. Er soll von Gott gebraucht werden, durch seine Nachkommen zum großen Volk werden. Die erste Frage dieser Männer ist, wo ist Sarah? Jetzt fang doch bitte nicht damit an. Da war doch der wunde Punkt, dass die Sarah unfruchtbar ist. Es kann uns auf die Nerven gehen, dass das Wort Gottes immer an den wunden Punkt rührt. Und ich verstehe, dass es bei uns auch Perioden gibt, wo wir nicht mehr in der Bibel lesen wollen. Wo wir nicht mehr eine Versammlung besuchen können, weil es uns auf die Nerven fällt. Wie Gott immer wieder an den wunden Punkt rührt, sind es heimliche Sünden, sind es ungeklärte Verhältnisse, ist es Streit mit Menschen, ist es das nicht geordnete Leben, sind es Glaubenszweifel. So war es ja beim Abraham. Er kommt nicht klar mit dem Reden Gottes. Und Gott lässt nicht locker, er will Klärungen. Und er behaftet diesen Abraham dabei und sagt, wo ist Sarah? Und jetzt weiß er, da ist Gott mir hinterher. Gott ist mir auf den Fersen. Ich kann Gott nicht sehen, indem ich ihn betrachte, sondern indem ich merke, er will mit mir über die Nöte meines Lebens reden. Über die ungeklärten Dinge. Das, was mich beschäftigt. Was ich nicht unter die Füße kriege. Und dann sagen diese Boten, was Abraham schon oft gehört hat, übers Jahr. Nur den Zeitpunkt wusste er nicht, sondern du sollst ein Kind haben. So wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Sie können im Wort der Bibel suchen und im Glauben grübeln, wie Sie wollen. Gott ändert sein Wort nicht. Er bleibt dabei, dass er sie segnet, dass sie seine Herrlichkeit erfahren, dass er bei ihnen ist, dass sie sich nicht zu fürchten brauchen, dass ein Schutz mit ihnen ist. Und ich verstehe, dass es bei dieser Sarah nur mit einem Lächeln beantwortet werden kann. Sie sollen es wissen, selbst die größten Glaubenszeugen konnten das Wort Gottes mit ihrem Denken nicht fassen. Das Wort Gottes ist immer größer, als wir verstehen und begreifen. Es fordert uns zum Glauben, zum Vertrauen heraus. Und die Sarah muss lachen. Es geht doch nicht. Heute hat einer x Aufklärungsbücher gelesen, aber die Sarah war so eine helle Frau, die wusste auch ohne jedes Aufklärungsbuch, wie das ist mit dem Babykriegen. Und sie sagt, das geht eben nicht. Und sie hat doch auch ihren Kopf und sagt, es kann doch in unserer naturwissenschaftlichen Welt nicht einfach das geben, dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden. Ich muss doch damit leben. So nicht anders als heute ein Abiturient, der sich damit auseinandersetzt, mit seinen Bedenken und mit seinen Zweifeln und mit seinen Fragen. Wie soll denn das gehen? Und sie lacht, das ist so befreiend. dass Gott das versteht, dass wir zweifeln, dass er damit rechnet. Und doch lässt uns Gott nicht durchgehen. Ich würde ja nie das Leben finden, wenn wir das Leben immer nur leben nach dem, was in unserem Kopf möglich ist, nach dem, was wir von Gott wollen oder wünschen, wäre doch viel zu wenig. Gott will uns doch das reiche Leben geben, da in den engen Grenzen, in einer schwierigen Eheführung oder in schwierigen Berufsverhältnissen oder mit angeschlagener Krankheit, Gesundheit und mit Krankheit belastet. Da will doch Gott sagen, du, ich will in dein Leben treten. Darum ist er doch uns auf den Fersen. Er will uns begegnen. Und er will uns Glauben schenken, dass wir erst, jetzt komme ich wieder an den Anfang, wissen Sie, jeden Tag neue Entdeckungen machen, dass wir es gar nicht mehr erzählen können. Wir sollten einander immer wieder sprudeln, von neuen Erfahrungen mit Gott berichten, was wir wieder erlebt haben. Quellfrisch. Überraschend, bestürzend, wie wunderbar Gott in unserem Leben ist, dass uns die Augen aufgehen, denn so ist es wirklich. Es kann lange Zeit sein, dass man warten muss und dann wird er doch sein Wort erfüllen und einlösen. Und ich möchte mich doch auch nicht mit den miesen Zuständen dieser Welt abfinden und mit dem Unglauben, mit der Lüge. Ich möchte mich doch nicht mit der Sünde in meinem Leben abfinden. Ich weiß doch, dass Jesus Christus gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Jetzt will ich doch Großes erwarten. Er sieht so nüchtern aus, wie die Sarah lacht. Eine praktische Frau, die auf dem Teppich bleibt. Nein, nein, Gott will uns zu Glaubensmenschen machen, denen er erst seine ganze Größe und Macht zeigen kann. Lassen Sie mich da einen letzten Teil noch anfügen. Darauf kann man sich verlassen. Darauf kann man sich verlassen. Die Sarah wird ja getadelt, aber nicht so, wie wir tadeln. Gott ist auch in seiner Zurechtweisung noch gnädig. Und wir sollten nie den Zweifel in unserer Mitte als erlaubt dulden. Zweifel Gottes Zusagen gegenüber ist eine Verletzung der Ehre Gottes. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Gott löst sein Wort buchstäblich ein. Um die Sache geht es jetzt auch bei uns. Und das lässt uns Gott nicht durchgehen. Vertraue mir. Und was Gott von dieser Sarah und von Abraham verlangt, ist doch nicht einfach, dass sie den Verstand an der Garderobe abgeben. Manchmal muss man im Glauben den Verstand abgeben. Nee. Sondern, dass ich mit all meinem Verstand höher blicke als alles, was menschliche Philosophie kann. Als alles Forschen und Denken und Weiß. Über allem ist der Herr. Dass wir unsere Vernunft unter den Gehorsam Christi bringen, so hat es Paulus formuliert. Und dass wir wissen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn Sie das doch erfahren würden in den Nöten Ihres Lebens, da ist der ewige Gott da. Bei dem ist kein Ding unmöglich. Und so in den alltäglichen Beziehungen erfahren, so wie mir es dieser Tage eine Frau erzählt hat, dieser schrecklichen Flucht aus dem Osten in dem kalten Januar mit 40 Grad Kälte, als sie in Polen im Dreck waren und die Armee sie von der Straße runterscheuchen wollte. Und vor ihnen war Not ausgebrochen bei einem Fuhrwerk. Da waren junge Pferde, die waren scheu geworden und da ging es einen großen Abhang runter. Und die auf dem Wagen saßen, wussten sich nimmer zu helfen. Die Frau, die mir das erzählte, sagte, ich hatte Umgang mit Pferden, ich ging vor, ganz langsam, zu den Pferden, bis ich sie streicheln konnte und bis ich sie dann ganz, ganz langsam mit der Deichsel rumdrehen konnte, von der Gefahr weg. Und diese unbekannte Frau rief ihr zu, der Herr segne sie. Und sie sagte mir jetzt in diesen Tagen, das geht mit mir. Das ganze Leben über habe ich beobachtet, das hat gestimmt, was diese fremde Frau mir zugerufen hat. Der Herr ist da, der mich segnet. Wir sollten es einander mehr erzählen, weil das wahr ist. Höher blicken als die Not, die mich bedrängt. Und dann die großen Zusagen Gottes hören. Ich kann nicht alles glauben, was meine Fantasie wünscht. Aber das, was Gott zugesagt hat, das wird er bei mir einlösen. Darum will ich in meinem Glauben immer mehr die biblischen Zusagen lesen und glauben und Gott dabei behaften. Und ich will immer mehr auf Jesus blicken. Da hat es ja Gott noch einmal bestätigt. Wenn eure Sünde gleich blutrot wäre, sie soll doch schneeweiß werden. Und da wird es immer größer, wie Jesus vor uns hängt am Kreuz, mit den ausgebreiteten Armen, mit den Nägeln in den Händen. Nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Lass die Welt toben. Geschehe, was will, du bist in Jesus wunderbar bewahrt. Und dann ist er auferstanden. Sollte Gott etwas unmöglich sein. Für uns ist der Tod ein Spott geworden. Auch wenn wir an Gräbern stehen, können wir den Tod auch nicht mehr ernst nehmen. Für die, die in Jesus sterben, wird es so sein, dass sie den Tod nicht schmecken, sondern dass sie vom Leben zum Leben gehen. Unmittelbar. Und ich weiß das und glaube das und rühme ihn. Und dann möchte ich das Leben ganz anders sehen. Mein Leben, mein Engelsleben mit den Schwierigkeiten, mit den Menschen. Da ist er doch da, der lebendige Gott. Ich sehe ihn nicht. Da sind nur Menschen, die mir begegnen und doch durch die der Herr zu mir redet. Und ich will den Glauben lernen, dass ich sagen kann, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Der gibt meinem Leben Raum. Jetzt bitte kein so beengtes Christentum, kein so trauriges Christenleben, sondern machen Sie viele Entdeckungen. Lassen Sie sich rufen, wagen Sie viel. Oh, dass du könntest glauben, heißt in einem Lied, das wir so gern singen, du würdest Wunder sehen. Amen. Sei Lob und Ehr dem Höchsten gut. Da heißt es dann, dem Gott, der alle Wunder tut, von dem Lied singen wir 233, die Verse 4 bis 7. 233, Verse 4, 5, 6 und 7.